Guten Morgen, Herr Butzko.
Hallo, Hans Gerzlich.
Ich melde mich hier aus Hannover.
Mensch, du kommst ja rum. Erst Kopenhagen, dann Stockholm, dann Gelsenkirchen, Hannover. Du bist ja ein richtiger Weltenbummler.
Ein Globetrotter, ein Tausendsasser.
So schaut's aus, ne? Also, du warst noch niemals in New York, noch niemals in Paris. Aber bis Hannover hast es geschafft.
Jo.
Die Zeugen Lebuders, ihren Podcast. Mit H.G. Butzko und Hans Gerzlich. Immer Dienstag nach dem Spieltag.
Herr Butzko, wir hatten Spieltag. Wie ist das Spiel denn ausgegangen?
Naja, ich habe ja schon angekündigt, dass ich die zweite Hälfte nicht gesehen habe. Zu meinem großen Glück.
Ach, glücklicher.
Oh je, ja, ja. Und ich habe ja zwei Thesen. Und die zweite These ist ja, ein Spiel mit Schalke-Beteiligung endet nicht 11 gegen 11. Und auch das ist, also Wettbüros zahlen jetzt wahrscheinlich eine sehr hohe Quote, wenn du darauf tippst, dass das Spiel mal 11 gegen 11 ausgeht.
Darauf habe ich ja getippt und ich hätte ja eigentlich auch recht gehabt, ne? Weil wenn der Schallenberg den Skripski hätte laufen lassen, ja, weil es bestand ja überhaupt keine Notwendigkeit, den wegzuhauen. Ich meine, erstens hätte der Müller den nur sowieso gehalten. Und zweitens wäre der da sowieso gegen den Pfosten gegangen. Die haben doch alle gegen den Pfosten geballert. Und es war ja keiner da, der den Abstauber hätte machen können. Also überhaupt keine Gefahr. Ich kann mir das nur so erklären, dass der dachte irgendwie noch, die hätten den Schwolo da hinten drin. Da muss ich ran, sonst ist er drin.
Sehr gut möglich. Eine übrigens sehr interessante Variante, die die Kieler da einstudiert haben. Also Pfosten-Abpraller, das ist mal ein Matchplan, den muss man erst mal erfinden.
Ja, und wir hatten ja immer die These, dass die in den ersten 10 Minuten erstmal unseren Torwart war am Schießen, ja. Und jetzt hatten die ihn plötzlich ganz, darauf hatten wir uns natürlich eingestellt. Jetzt haben die das gar nicht gemacht. Jetzt haben die unseren Pfosten warm geschossen.
Ja, die ersten 12 Minuten musste der Müller nicht eine Parade machen. Wobei in den ersten 12 Minuten aber hatten die Kieler schon eine 100%ige Chance, wo sie ohne Gegenwehr, ohne dass ein Schalk auch nur den Fuß dran hatte, hätten eine Bude machen können. Also war schon wirklich klasse, muss man sagen. Also super. Also hat mir gefallen. Also die ersten 45 Minuten. Also, hat mir gefallen, die zweiten 45 Minuten nicht sehen zu müssen.
Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist völlig ungerecht. Ne? Guck mal, Kiel, die haben Skripski, die haben Holtby, die haben unsere ganzen guten alten Schalker weggekauft. Ja, die haben ja Schalke schwach gekauft. Ja, da haben wir doch keine Chance mehr. Dazu dann noch die ganzen anderen Topstars in deren Elf. Ja, Sander, Porrat, Pichler, kleine Bekel, ja, alles Schwergewicht im deutschen Fußball. Da hast du als Schalke, als kleine Schalke hast du da keine Chance.
Und dann ist ja Kiel auch noch Tabellenführer. Also den anderen Mannschaften die Spieler wegkaufen, um sie zu schwächen und dann Tabellen. Also Kiel ist das FC Bayern der zweiten Liga, da hast du keine Chance. Was ich mich gefragt habe, weil doch der Kieler Spieler da so frei auf den, das war ja nicht das einzige Mal, die sind ja permanent, sind die ja ungehindert auf unser Tor zugerannt und da habe ich mir was gefragt und zwar, die Leistungsdaten aller Spieler im Profifußball sind doch bekannt, die sind doch erfasst und transparent einsehbar und wenn ich doch weiß, mein linker Innenverteidiger läuft die ersten 30 Meter aus dem Stand 4 Sekunden, mein rechter aus dem Stand die ersten 30 Meter in 3,8 Sekunden und der gegnerische Stürmer braucht dafür 3,2 Sekunden, sollte ich dann nicht meine hintere Abwehrreihe so postieren, dass der gegnerische Stürmer einfach nicht vor denen am unserem Tor ist?
Aber wie hat Karl-Heinz Rummenigge schon gesagt, Fußball ist keine Mathematik. Mit Verlaub.
Ja, Karl-Heinz Rummenigge, der mit Verlaub auch gesagt hat, dass es okay ist, wildfremde Menschen ungefragt öffentlich auf den Mund zu küssen. Der auch gesagt hat, Uhren schmuggeln ist doch auch okay.
Ich glaube, mit Verlaub hat es auch gesagt, dem mal irgendwo dahin zu treten, wo das einmal nie wieder was merkt.
Also unfassbar. Ein alter weißer Mann. Also wenn es ein Prototyp eines alten weißen Mannes braucht, dann fragt Karl-Heinz Rummenigge.
Ja, als sie den wieder geholt haben, habe ich auch gedacht, was ist denn jetzt hier los? Ne? Die Mumie kehrt zurück, Teil 4.
Ehrlich.
Hast du die Pressekonferenz vor dem Spiel gesehen?
Nee. Erzähl.
Der Reisi hat 16 Mal, ist nachgezählt worden von der Bild-Zeitung, von allen, überall stand da, 16 Mal in der Pressekonferenz gesagt, wir brauchen Aggressivität. 16 Mal fiel das Wort Aggressivität, 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 Aggressivität. Jetzt wage ich mal folgende These, also ich habe die Pressekonferenz geguckt, aber ich wage mal folgende steile These, die Mannschaft hat die nicht geguckt.
Naja, ich dachte, bislang war ja der meist benutzte Satz von Thomas Reis irgendwie, es ist doch Luft nach oben. Und wenn das noch so weitergeht, dann wird die Luft da oben ganz schön dünn.
Vor allen Dingen hat man, ja, ich habe aber festgestellt, gegenüber dem Braunschweig-Spiel war da plötzlich nur Luft nach unten. Da hätte ja keiner gerechnet.
Sensationell, oder? Wobei, man muss mal sagen, ne? Also es fehlten ja nach dem Braunschweig-Spiel, es fehlte also nochmal Brunner, jetzt auch noch Drexler und Karaman. Dazu noch den Lassmel, das sind ja eigentlich 4 Stammspieler. Und ich glaube, gegen Kiel ist sichtbar geworden, der zweite Anzug ist dann tatsächlich nicht konkurrenzfähig. Zu meiner Überraschung, hätte ich nicht gedacht, aber sieht so aus.
Ja, ich weiß nicht, aber die hatten ja trotzdem Räume. Also was mir gegen Kiel, ganz besonders gegen Kiel so aufgefallen ist, da waren ja Räume, da gehen die in die gegnerische Hälfte, da sind die so 10 Meter in der gegnerischen Hälfte und dann sieht man da plötzlich so Räume, wo, ach guck mal, da ist einer, da müsste man jetzt mal dahin spielen und dann brechen die Abkurven wieder zurück und spielen hinten rum. Als wenn der Reis den irgendwie verboten hätte, nach vorne zu spielen. Ja, immer. Der wird doch wohl nicht in der Mannschaftsbesprechung gesagt haben, passt mal auf, über die Mittellinie gehen wir noch, aber 20 Meter danach ist Schluss, da hauen wir wieder ab. Das kann doch nicht sein.
Ja, das ist, da sagst du was. Das ist genau das, was wir schon in Braunschweig beobachtet haben, dass so einfachste Pässe auf 5 Meter nicht ankommen. Die Mannschaft scheint verunsichert zu sein. Die Mannschaft scheint...
Da bin ich auch.
Also du hast ja gesagt, entweder sie können es nicht oder sie spielen gegen den Trainer. Es gibt eine Dritte, sie sind verunsichert. Sie trauen sich nicht wirklich. Sie sehen ja, der Matchplan funktioniert nicht. Sie sehen ja, sie kriegen dauernd die Hucke voll. Und von daher haben sie wahrscheinlich Schiss, den Ball zu verlieren. Und dann kriegen sie wieder nach hinten rein so ein Konter gefangen. Also irgendwie ist da die Kommunikation zwischen Trainer und Spielern noch nicht da angekommen, wo sie sein müsste. Also wie bei der Ampelkoalition, ne? Man redet nur noch öffentlich gegeneinander anstatt intern miteinander.
Ja, vielleicht traut sich da auch keiner dem Reis nochmal zu sagen, Herr Reis, wir würden da gerne nochmal auf das Thema Doppelsechs zurückkommen.
Naja, er hat ja hinterher behauptet, die Pressekonferenz habe ich ja mitbekommen, man sagt ihm zwar, er würde das nicht spielen, aber ja. das wird man ja gar nicht sehen, wenn er es doch spielt, weil es eben nicht so aussieht, als wenn er es doch spielt. Manchmal sieht es halt nicht so aus, aber es ist trotzdem eine Doppel-6 oder so. Also auch sehr interessante Variante einer Presseerklärung. Sag mal so, Schallenberg ist doch jetzt gegen Wiesbaden weg und dann ist er doch gezwungen, da jetzt was Neues sich einfallen zu lassen. Und ob er jetzt einen Latzer oder Tower auf die alleinige Sechster stellt. Ich meine, Schallenberg war ja wohl dafür sein Prototyp, Klammer auf, der in Paderborn nie alleiniger Sechser war. Also auch das ist ja, um es mal festzuhalten, da spielt ein Spieler auch für sich selber eine völlig neue, ungewohnte Aufgabe. Jetzt ist die Frage eben, was macht Reis in Wiesbaden? Also wenn er da jetzt tatsächlich nochmal nur mit einem Sechser und das macht Latzer oder Tower, ja, ich glaube, dann werden die Büskens-Büskens-Rufe, die schon gegen Kiel in Regensburg zu hören war. Die werden wahrscheinlich auch noch bis Wiesbaden zu hören sein.
Ja, aber wenn der so spielt, aber man sieht es nicht, ich weiß ja nicht, was der sonst sieht. Vielleicht hat der auch gesehen, dass Schalke 3-2 gewonnen hat. Nur die 3 Schalker Tore, die hat nur er gesehen und wir nicht.
Unfassbar. Ich sag's ja schon immer. Ich habe ja schon immer, der Reis kann nichts. Sind wir doch mal ehrlich, da müssen wir am Ende mal Butter bei die Fische, Farbe, der Reis konnte noch nie was. Der Reis hat immer nur aus der Vorarbeit seiner Vorgänger profitiert. Der Reis hat doch nur profitiert von der Vorarbeit von Frank Kramer. Und auch in Bochum, dass er da den Aufstieg geschafft hat und dass er da die Klasse gehalten hat, das hat er nur profitiert von seiner Vorarbeit, von seinen Vorgängern. Der hat auch profitiert von der Vorarbeit von Peter Neururer. So, 2 doofe, ein Gedanke. Und liebe Leute an den Hörern, das haben wir jetzt nicht abgesprochen. Das ist nämlich, ich bin dafür, Peter, wenn der Reis in Wiesbaden nicht liefert, dann muss Peter Neururer an die Linie. Und wir müssen auch den Dönnis wieder in den Aufsichtsrat und wir müssen das Parkstadion wieder aufbauen. Dann wird alles wieder gut.
Also bei Dönnis gehe ich nicht mit, aber Peter Neururer, das nagt immer noch an mir, dass sie den vor 30 Jahren da entlassen haben für Alexander Ristić, obwohl er auch aufgestiegen wäre und mit Schalke in die Bundesliga gekommen wäre. Also Peter Neururer, dass wir den vielleicht nochmal vom Golfplatz Leite wegkriegen und nochmal an die Seitenlinie. Oder dass der mal das Green mit dem grünen Rasen nochmal tauscht und so weiter. Ich meine, jetzt wo Hupp Stevens nicht mehr zur Verfügung steht, da muss halt der Peter machen, ne?
Der muss sein Werk vollenden.
Um sie wieder aus dem Tal herauszuführen. Ich meine, jede Mannschaft nimmt sich ja pro Saison mal irgendwie eine Schwächephase. Ja, der HSV wird auch noch schwächeln und mal 3, 4, 5 Spiele am Stück nicht gewinnen. Das Dumme ist halt nur, wenn du dir die schon ganz am Anfang genommen hast, dann hast du den Joker schon verspielt.
Aber das ist ja Schalker Tradition. Ne? Das ist ja, es gibt ja so Statistiken, die zeigen, dass wir also in den letzten 10 Jahren 8-mal den Saisonstart versemmelt haben. Das ist also, das ist unsere DNA. Wir müssen so, wir können gar nicht anders. Es wäre nicht mehr Schalke, wenn wir mal einen gelungenen Saisonstart hinlegen.
Ja, das wäre nicht mehr mein Schalke.
So schaut's aus, genau.
Schalke hat einen neuen Spieler geholt.
Ja?
Tomáš Kalaš. Tscheche, vertragslos spricht jetzt nicht gerade dafür, dass halb Europa den gejagt hat, vermute ich mal. Ne?
Ja, weil er hat ja nur auf Schalke gewartet. Er hat ja gesagt, also als das Angebot von Schalke kam, da war klar, da muss er hin. Ist auch, also das ist, zu Schalke wollen alle hin. Wenn Schalke ruft, haben alle anderen Konkurrenten keine Chance.
Aber in der Pressemitteilung stand jetzt, glaube ich, auch nicht, wir sind sehr froh, dass Thomas sich für den FC Schalke 04 entschieden hat, weil die Konkurrenz so groß gewesen ist. Ich glaube, der war auch froh, einfach irgendwie untergekommen. Aber der Reisi hat gesagt, er soll sehr schnell sein. Damit sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast. Ne? Da hat er auch nachgerechnet wahrscheinlich, hat beim Rummenigge angerufen. Beim Hitzfeld angerufen. Herr Hitzfeld, können wir das nochmal durchrechnen? Da hat er gesagt, alles klar. So, und dann war da, könnte jetzt eng für den Kaminski werden. Ne?
So. Naja, in der Pressemitteilung zum Kalaš hieß es aber auch, wir müssen mal gucken, ob wir den wettbewerbsfit kriegen, ob wir den überhaupt spielfit kriegen. Das ist ja auch sehr geschicktes PR-Sprech. Also man könnte ja sagen, ja, wir freuen uns sehr, ihn zu haben und mal gucken, dass wir ihn ganz schnell integriert und vielleicht spielt er schon gegen Wiesbaden.
So. Ich glaube ja, in Wiesbaden wird der Turnaround stattfinden. Da wird der Bock umgestoßen, da wird die Kuh vom Eis geholt. Ich sag mal, der Reisi kommt jetzt mit einer ganz neuen Taktik. Der macht jetzt hinten dicht. Vorne kommen wir jetzt mal überfallartig auf die fabulös aufspielenden Wehen Wiesbadener, die 83% Ballbesitz haben werden. Aber wir werden mit unseren Kontern, die quasi aus dem eigenen Stadion schießen. Und ich tippe mal, dass wir die 1-0 wegfegen.
Uiuiuiuiui, zu viele unbekannte Variablen sehe ich da, großer Padawan. Also erstens, wer ist denn wieder fit? Wer spielt denn? Spielt Karaman, spielt Lasme? Dann sehe ich einen Konteransatz. Aber wenn Karaman und Lasme weiterhin nicht spielen, weiß ich nicht. Wer ist hinten rechts? Ist da Brunner? Ist der wieder fit? Spielt Drexler schon wieder? Sind diese 4 Stammspieler eigentlich schon wieder einsatzfähig? Also Schalenberg fällt aus. Auf der 6 brauchen wir einen. Vielleicht macht er auch eine Triple 6. Vielleicht macht der Reis jetzt den großen Überraschungsmove und macht mit Latza, Tower und Seguin eine 3-6. Und als alleinigen Zehner da vorne noch Uairogo. Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Wir parken den Bus, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht. Gut, wir sind wahrscheinlich gezwungen, eine Doppel-6 zu spielen, aber die Mannschaft scheint mir noch nicht irgendwie tough zu sein und sicher zu sein und irgendwie sich klar zu sein. Ich befürchte, ich bin Schalker. Ich sehe das 1-0 für Wiesbaden und den brennenden Baum. Oder wie ist der Trainer nochmal nach David Wagner?
Die Zeugen Lebuders, ihren Podcast. Mit HG Butzko und Hans Gerzlich. Immer Dienstag nach dem Spieltag.